Nee, vorbereitet habe ich heute nichts. Also jedenfalls nicht hier die Dose, die ist ja dein Job. Läuft übrigens.
Warte.
Ja.
Jetzt hat mein Laptop zugemacht.
Na, ich rede ja noch rein. Ich bin
so
fein.
So, reden Sie bitte jetzt. Bing, 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 bing,
bing, bing, bing, bing. Mit Tempo bitte. Nicht mit Tempo, sondern mit Tempo. Dosenfischen.
Der Podcast.
Warte, nochmal, du sagst Dosenfischen, okay?
Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Küchenstudio.
Live aus dem zwischen den Küchenstudio.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe?
87. 88, Entschuldigung.
87. 87.
87. Das schneiden wir da zurecht. So ist es. Guten Abend, Deutschland.
Oh, Luxemburg und die Schweiz.
Österreich.
Österreich wüsste ich jetzt, haben wir einen Österreich-Hörer?
Ja, haben wir.
Das weiß ich. Tafari hört
uns? Nicht nur, es gibt auch noch weitere Cacher in Österreich, die uns hören.
Das wäre doch auch mal hübsch zu erfahren, wo wir im Ausland gehören. Ich fände es ja total toll, wenn wir also...
Haben wir so eine Karte?
Ja, und dann so in Amerika oder so Kanada, ja. China. Ich meine, theoretisch können die, also... China weiß ich jetzt nicht genau, aber...
Ja, die können nicht, das...
The Great gesperrt. Firewall of China.
Genau. Das Wörtchen und ist da nicht erlaubt. Deswegen ist die Seite gesperrt.
Hm? Wegen der alten Hunde-Esswitze oder was?
Hallo Welt.
Du? Wegen der alten Hunde-Esswitze oder wie? Und.
Ja, nee, ist klar.
Ja, nee, ja. Also wenn man eine Show so beginnt, ne?
Dann kann es eigentlich nur noch besser werden.
Ja, so kann man es auch sagen.
Hä?
Nee.
Ja, wir waren gerade cashen. Also man glaubt es ja nicht. Es wird auch gemunkelt.
Wir sagen das jetzt immer im Podcast an, damit man uns das auch glaubt, auch wenn gewisse Leute in diesem Raum null Funde auf der Uhr haben.
Ja.
Du Funzkerl.
Oh.
Du Funzkerl könnte man gleich schreiben unter den Satz, mit uns können Sie frohlocken, oder?
Genau, genau, das passt gut. Nee, wir waren aber tatsächlich cashen. Also ja. Man muss ja nicht nur die Themen anteasern, vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen.
Wir erzählen halt nur die Teaser.
Genau, wir machen heute einen Teaser-Podcast.
Und danach gehen wir direkt immer über zum Weltgeschehen.
Ja. Oh ja.
Und sagen einfach nur hinter jedes zweite Wort Geocaching.
Ja, dann haben wir nämlich ganz viel Geocaching im Podcast. Geocaching, genau. Geocaching, Geocaching. Ja, wir waren gerade cashen.
Wir haben alte Schulden abgetragen.
Aber verdammt alte.
Ja, da haben wir lange mit gewartet. Aber die Dose war noch da. War gut gewartet, hat auf uns gewartet. Die Dose war erwartungsgemäß schön, erwartungsgemäß groß, erwartungsgemäß gut gefüllt.
Ja.
Und wir haben sie erwartungsgemäß schnell gefunden.
Vielen Dank.
Nachdem wir Monate an dem Rätsel rumgerätselt haben, haben wir endlich Pegasus-Bibliothek im Wald gehoben.
Haben wir tatsächlich Monate rumgerätselt? Kann ich mich nicht dran erinnern.
Naja, man kann es auf alle Fälle noch im Blog nachlesen, dass wir so weit waren, dass wir sogar im Blog gesagt haben, um Gottes Willen, wir kommen nicht weiter. Damit wollten wir natürlich keineswegs um Hinweise betteln.
Okay.
Sondern nur so ein bisschen rumflapsen.
Ja.
Wir haben es dann auch ohne Hinweise geschafft.
Genau. Und ein sehr schönes Rätsel. Also wer nachgucken möchte, GC1, G6, E7. Die älteren Hörer erinnern sich an die mehrfache Erwähnung. Sehr nett, das Final hat dann auch einen sehr netten Platz gefunden, der Dose, also der Behälter, wollte ich sagen, ist tatsächlich large und wirklich proppenvoll. Also ja. wenn man da nicht wieder so reinsortiert, wie man raussortiert hat, hat man echt schlechte Karten und spielt dann im schlimmsten Fall noch so ein bisschen, wie heißt dieses Spiel, wo man das dann immer wieder...
Tetris.
Da verschwinden ja die unteren Linien, wenn es passt. Das war ja hier nicht so. aber so ähnlich, ja, das trifft es schon. Also da muss man tatsächlich gut zirkeln, um alles wieder reinzukriegen. Aber wirklich sehr netter Cash. Und dann sind wir noch woanders hingefahren und haben einen Cash an der Brücke, unter der Brücke gesucht.
Ist das jetzt der richtige Weg gewesen, sozusagen erst zu sagen, wo man den Cache gesucht hat? Weil dann kann man nämlich jetzt eben die Nummer nicht mehr erwähnen und sagen, wie der heißt.
Nee, hätte ich jetzt auch nicht vorgehabt, weil ich nicht gewusst hätte, wonach ich jetzt suchen soll. Weil mir der Name entfallen ist.
Ach so, aber also es wäre ja andersrum besser gewesen, weil dann könnten wir sozusagen noch eine Empfehlung aussprechen.
Können wir sowieso. Also alles, was Schwerin ist, nahezu empfehlenswert. Auch wenn die Votings hin und wieder was anderes sagen, aber dann liest man eben mal die Logs. Ein netter Cache, für den wir nicht optimal ausgerüstet waren. Eigentlich doch, aber die Ausrüstung nicht gefunden haben. Und da hätte ich mir allerdings auch eine etwas größere Dose gewünscht, die dort gut Platz gehabt hätte.
Ja, aber das Versteck war eigentlich wie gemacht für große Dosen. Und selbst wenn man sagt, na gut, so unzugänglich der Ort auch ist, da könnten ja Kinder hinkrabbeln oder weiß ich. Ich bin sicher, dass dem Owner was eingefallen wäre, die Dose dann auch noch so zu tarnen, dass sie auch in groß nicht gefunden worden wäre.
Ja, aber vielleicht ist es ja auch erstmal nur so ein kleiner Feldversuch.
Das mag sein.
Ne, um zu gucken und dann mal eine große Dose dahin zu zimmern.
Oder der Cache funktioniert nach dem Motto, wenn das Rätsel oder wenn die Aktion um den Cache gut ist, dann muss man auch keine schicken Dosen auslegen.
Das stimmt. Das ist wohl wahr. Wobei die Gegend da natürlich fantastisch ist. Also wie so ziemlich alles hier. Wir können es ja gar nicht oft genug erwähnen. Sagst du mal zwischendurch Geocaching?
Geocachen kann man hier ganz hervorragend in und um Schwerin. Man findet nur kein Hotel mehr.
Das ist wohl wahr. Aber das hatten wir ja schon mal erwähnt.
Bringt am besten ein Zelt mit. Ja. Kannst du mal das Klapperding weglegen? Ich habe Angst,
dass nachher das... geklappert.
Ja, noch nicht.
Hört jemand was?
Ja.
Ja, jetzt. Mann,
nichts. Das ist ein Korkenzieher. Ja, muss hier mal den Ocean geben. Nee, jetzt kannst du weitermachen.
Nee.
Boah, dann wird das heute ein Trotzcast.
Ja. Frohlocken könntest du jetzt.
Jetzt dürfte ich auch mit dem Frohlocken weitermachen.
Jetzt dürftest du frohlocken.
Ja, wir haben nämlich
einen Eisen. Wir sollten vielleicht andersrum anfangen. Jetzt mach ich mal den Sandmann heute.
Okay.
Red ruhig weiter.
Ach ja, ich muss ja weiter.
Ja, wir sollten mit was ganz anderem vielleicht mal anfangen. Und zwar ist es ja, also das Auftauchen dieser Seite die Folge einer anderen Aktion gewesen.
Da sollten wir noch ganz anders anfangen.
Dann baue ich dir mal eine Brücke jetzt. Hast du verstanden?
Ja.
Dann los.
Also pass auf.
Geh rüber.
Los. Früher, als ich noch klein war, hatte ich einen Geschäftskontakt mit einer Firma, die es in einer Web 2.0-Blase dann hinweggerafft hat. Mhm. Und bei denen hatten wir unseren Server untergestellt. Wir hatten nämlich als junges, aufstrebendes Unternehmen einen eigenen Server. Wir hatten ein RAID-System geschenkt bekommen, weil uns jemand mochte. Und dann haben wir tatsächlich unseren eigenen Server aufbauen können. Und das war damals noch was Besonderes, einen Server zu haben. Da hatten wir dann noch Kunden drauf und so. Das waren noch Zeiten. Mhm. Und seit dieser Zeit stelle ich mir Rechenzentren eigentlich so vor: Berlin-Mitte, eine große Wohnung, irgendwo in der Ecke das dicke 500.000 Mbit-Kabel, was damals wahrscheinlich nur 10 Mbit war, mehr nicht, das aus der Wand kommt und dann stehen da lauter graue Kisten rum, so wie man sie auch zu Hause hat und gut ist. Und vielleicht noch eine Sekretärin, die die Rechnung schreibt. Ich glaube, dass das heute nicht mehr so ist. Stimmt das aber?
Ja.
Und gehe ich dann recht in der Annahme, dass Rechenzentrum drin heute nicht nur gut bewacht sind, sondern auch darauf ausgelegt sind, dass die Daten, die dort gehostet werden, nicht über den Jordan gehen?
Jein.
Gut, dann eine Frage, die du nicht mit Ja oder Nein beantworten kannst. Wie sieht denn so ein Rechenzentrum aus heutzutage? Was für Sicherheitsvorkehrungen trifft man denn, Herr Experte?
Zur ersten Frage, schick. Und zur zweiten Frage, massenhaft eine Menge.
Ich habe nicht gefragt, wie viele Sicherheitsvorkehrungen trifft man, sondern welche sind das?
Die im Einzelnen zu benennen, würde den Rahmen sprengen.
Du Politiker. Nee,
also grundsätzlich hast du recht. Es gibt aber interessanterweise auch noch die von dir zuerst erwähnten Rechenzentren durchaus noch, wobei die nicht unbedingt unter die Begrifflichkeit Rechenzentrum fallen. Wenn ich dann mal so erinnere an die ersten Tage, Wochen einer bekannten schwedischen Kopierbörse, war ja genau das deren Rechenzentrum, nämlich die haben sich ja auch, ich glaube, in der Küche oder sowas irgendwie so ein Regal freigeräumt, wo die Rechner zu Anfang drin standen. Und in Schweden ist die Breitbandverbindung ja relativ früh relativ gut gewesen und kannst du natürlich machen. Also hier in Schwerin kriegt man übrigens, wenn man DSL 16.000 bezahlt, maximal 4 in bestimmten Regionen. Und ich weiß, an anderen Stellen auch wieder nicht, aber das ist ja immer unterschiedlich. Nein, um auf die Frage zurückzukommen, fall mir auch mal ins Wort, um auf die Frage zurückzukommen, ist das ja eigentlich so, dass so ein Rechenzentrum schon so ausgelegt ist, dass es natürlich ein Höchstmaß an Sicherheit und Aschenbecher ist vor dir. Entschuldigung. Ein Höchstmaß an Sicherheit eigentlich bietet. Höchstmaß heißt an der Stelle, dass tatsächlich nicht nur das Schloss zum also an der Eingangstür.
Das kann direkt nach
einem, also dass zum einen ein Schloss drin ist und dann nicht nur ein einfaches Schloss, sondern dass das Ding mehrfach gesichert ist mit Iris-Scan, mit Fingerabdruck, mit Zahlenkombination, fünfte Tür, bist du völlig aus der Puste, weil die Türen auch schwer sind. Und ja, du hast halt irgendwie in den großen Rechenzentren in Hamburg oder in Rostock oder auch hier in Schwerin gibt es auch ein großes, nur noch 19-Zoll-Schränke. Du hast zum Teil einen Höllenlärm. Also die es gibt durchaus 19-Zoll-Geräte, die ja noch Lüfter auch haben, die dann richtig laut werden, richtig böse laut werden. Und wenn du davon irgendwie so, was weiß ich, 200, 300 Höheneinheiten verteilt hast in dem Teil, dann ist es schon heftig laut.
Ist Höheneinheit auch Rechner? Ist Höheneinheit gleich Rechner?
Nicht zwangsläufig. Also du hast ja irgendwie so diese, warte mal, wie heißen die Teile, wo du einzelne, also aus dem 19-Zoll-Rack nochmal, aus einer 19-Zoll-Einheit einzelne Dinger per Hotplug rausziehen kannst. Und das sind ja im Prinzip da zig Rechenkerne drauf. Und das ist ja nicht das Prinzip der Homecomputer, sag ich mal. Und trotzdem ist ein Rechenzentrum immer ein angenehmer Ort, insbesondere im Sommer, weil es nämlich schön kühler unten ist. Es ist zwar Höllenlärm, aber es blinkt auch überall. In etlichen Rechenzentren sind dann auch sehr, sehr viele Kabel zu sehen. Ich habe auch mal eins gesehen, da waren tatsächlich irgendwie an der Frontseite nichts, keine Kabel. Das fand ich total abgefahren. Also alles hinten, da, aber super geordnet. Also beschriftet und zusammen und mit hier so einem Rohr dann drüber. Und hast du nicht gesehen? Das war wirklich akkurat aufgeräumt. Und in den relativ neu gebauten hast du dann halt auch so ein Kram wie hier Anti-Feuer-Zeugs und Anti-Wasser-Krams, also so Abflüsse am Boden gleich drinne und Sprenkleranlagen, wenn es dann doch mal brennt an den Stellen, wo halt keine Rechner stehen, und hast du nicht gesehen. Also das ist in der Regel irgendwie relativ hochwertig, was da eigentlich verbaut wird. Also das ist tatsächlich das Neueste vom Neuesten verbaut. Und als normaler Kunde siehst du quasi so ein Rechenzentrum vielleicht mal dann, wenn du dort eine Höheneinheit oder mehrere Höheneinheiten gemietet hast, deinen Rechner hinbringst, hast du vielleicht das Glück, dass sich der Rechenzentrumsadmin dann mitnimmt, das Ding dann mit dir zusammen reinschiebt, in Betrieb nimmt und fertig. Ansonsten siehst du ja sowas gar nicht von innen. Und das, was du siehst, ist dann halt irgendwie eine Oberfläche, da steht strato.de drüber, und da bist du halt einer von 256.000 anderen, die auf einer Höheneinheit dann ihr Zeug abladen dürfen.
Das genau habe ich mich auch immer gefragt, wenn ich da einen Rechner miete, ne? Oder so einen Root-Server ist ja dann wahrscheinlich das richtige Wort, ne? Bei Root-Server stelle ich mir schon eine Maschine vor, die mir gehört.
Nicht zwangsläufig, also du kannst ja da auch auf einer Maschine mehrfach was betreiben. Das ist ja, kannst ja mit Virtualisierung heute auch so viel machen. Und das ist, also wie das letztliche Konzept ist, da fährt auch jeder sein eigenes Konzept, weil es muss ja alles handelbar sein irgendwie. Und es ist ja dann, bei einigen Sachen, es gab es ja auch bei einem sehr bekannten Geocaching-Shop, wo der Ansturm dann dafür sorgte, dass der Server quasi lahmgelegt war und auf der Maschine halt noch mehrere andere Kunden auch lagen, die davon dann auch direkt betroffen waren, weil halt das Ding wohl nicht so gestrickt war, dass jetzt der einzelne Server quasi nur sein Limit ausreizt, sondern er hat das von der ganzen Maschine ausgereizt. Und dann hat man den mal eben fix umgezogen auf eine andere Maschine, um ihm mehr Kapazität zu geben. Also das Rechenzentrum hat das gemacht. Und das sind natürlich dann Sachen, die Aufwand erstmal bedeuten, aber andersrum natürlich auch wieder ein lauffähiges System. Wenn der dann irgendwie so in Richtung Banken, da ist natürlich sicherlich irgendwie eine ganze Menge an Zeug, was da irgendwie richtig für Wumms sorgt. Oder wenn ihr hier, gut, mit Google müssen wir nicht anfangen, die haben noch eine ganz andere Struktur, aber so die großen Seiten, was ich, Spiegel oder Bild oder sowas, also die richtig Traffic erzeugen, das natürlich irgendwie mit zig Servern da im Hintergrund, du kennst nur eine Adresse, aber irgendwelche Load Balancer, die dann die Last verteilen nach hinten, und das ist spannend, aber das ist auch so komplex und so, ja. Also das ist ein Thema, da kannst du einen ganzen Stab von Leuten mit beschäftigen, Architekturen für sowas aufzuziehen.
Wie ist das in Mecklenburg-Vorpommern? Wie viele ernstzunehmende Rechenzentren haben wir?
Zwei, drei, glaube ich. Drei. Also wir hatten ja mal hier diese Geschichte in Rostock, wie hieß denn diese Bude? Dieser große Reisevermarkter, die ein riesen Rechenzentrum da aufgebaut haben. Dann sind die aber irgendwie
pleite.
Ich meine, riesig
großen.
Und da ist ja dieses Boreus-Rechenzentrum übrig geblieben, was da jetzt betrieben wird. Also ein wirklich Hightech-Rechenzentrum. Dann gibt es noch zwei andere.
Ja, für die ganzen Behörden und Ministerien muss es doch ein Mörder-Sicherheits-Riesenzentrum geben, oder?
Nee, also das wird dann irgendwie bei also hier in Mecklenburg-Vorpommern ist es dann halt das DVZ, was das macht, Datenverarbeitungszentrum, die dem Land zugeordnet sind und die dann halt diese Aufgaben übernehmen. Die haben natürlich auch irgendwie ein großes Rechenzentrum, also das ist dann noch ein weiterer. Und aber die richtig großen Rechenzentren hast du halt an den Internetknoten, also was ich Hamburg oder in Frankfurt am Main ist extrem viel, also da wo die ganzen richtig dicken Kabel dann ankommen und da hast du dann schon ordentlich Wumms drauf. Also wenn du da mal die Chance hast, deinen Rechner in so einem Rechenzentrum an Kabel anzuschließen, um ein bisschen was aus dem Netz zu saugen, das ist so schnell bei dir auf der Platte, kommst du gar nicht hinterher mit dem Nachschieben von Plattenplatz. Also das ist schon geil.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das noch so, wie das unsere Urväter mal gemacht haben, so ein dickes Kabel, das im Atlantik liegt?
Was nach Übersee geht.
Ja, um jetzt Übersee angebunden zu sein.
Also es ist nicht nur eins, da sind etliche. Also das ist, das hast du ja auch dann hin und wieder gemerkt, wenn dann mal so ein Unterseekabel ausgefallen ist, weil, also das heißt dann wirklich Untersee, auch wenn es nach Übersee geht, dann ist der Netzwerkverkehr grundsätzlich zwar eingeschränkt, aber es funktioniert trotzdem noch. Also es werden noch Daten übertragen, ist ja auch klar. Also ansonsten bist du ja völlig abgeschnitten dann. Von daher ist das schon. Nee, aber das was jetzt aktuell gerade passiert ist, Mensch, wir haben sogar einen aktuellen Bezug.
Weswegen wir das Thema ja überhaupt aufgreifen.
Genau. Das kann überall ganz genauso auch passieren, weil normalerweise sagst du ja, du gehst in so ein großes Rechenzentrum auch für viel Geld, das darf man nicht vergessen, also so ein bisschen was da zu mieten ist dann meistens teurer als irgendwie ein 100 Quadratmeter Luxushaus direkt am Schweriner See. wenn du da was mietest, gehst du ja davon aus, das ist halt ein Top-Rechenzentrum und das war in diesem Fall ein Top-Rechenzentrum. Und dem Rechenzentrum an sich ist ja auch nichts passiert. Es ist ja im Umfeld halt was gewesen. Das kann immer mal passieren. Also, dass da irgendwo jemand seine Stromversorgung verliert, das ist halt auch mit mehrfacher Redundanz irgendwie immer mal möglich. Und auch den Umstand, dass du halt nur in diesem einen Rechenzentrum dein Zeug hast und nicht irgendwie noch Co-Locations an anderen Orten, das ist halt auch eigentlich völlig normal. Also, es gibt meines Wissens nicht allzu viele, die sich tatsächlich mehrere Locations teilen, mehrere Locations nehmen, um sowas zu verteilen, weil es auch ein Heidenaufwand in der Administration ist. Also du musst ja dafür sorgen, dass überall der gleiche Datenbestand dann auch ist. Wenn das dann noch untereinander verteilt ist und mit was weiß ich, irgendwelchen Anwendungen, Applikationen, die dann wieder auf gleiche Datenbestände zurückgreifen, wenn du, also schönes Beispiel ist immer irgendwie ein Shop, wenn du in deinem Shop irgendwas machst, kriegst du ja so eine Session, damit du für den Shop immer erkennbar bist. Wenn jetzt aber so eine Sachen verteilt sind, müssen die anderen ja auch wissen, dass du jetzt gerade die Session hast und auch deine Nutzerdaten kennen und auch deinen aktuellen Warenkorb zum Beispiel kennen und sowas. Das ist halt ein Heidenaufwand, das zu machen und es ist nicht billig. Und es leisten sich wenige, weil es auch eigentlich nicht immer erforderlich ist. Also das ist jetzt tatsächlich ein ganz spezieller Fall. Und wenn man das verfolgt hat, wer da noch alles dann von betroffen war, dann sieht man auch ganz schnell, auch die haben keine Co-Locations gehabt, weil die genauso abgeschnitten waren. Also eigentlich ein normaler Umstand, wenn man davon ausgeht, dass das Groundspeak ja nicht irgendwie Millionen in das Hosting investieren will oder in das Housing an der Stelle investieren will, um dann halt noch irgendwie zwei, drei andere Locations zu haben. Das ist an der Stelle halt wenig sinnvoll. Also was man halt häufig hat, ist bei irgendwelchen so großen Download-Portalen hast du immer so Mirror-Sites. Das ist ja quasi auch nochmal so ein bisschen. Also die verteilen zum einen Traffic, zum anderen ja Bandbreite. Aber
die müssen ja auch nur Links verteilen.
Also ja, klar. Aber da hast du halt auch, also wenn der eine nicht geht, nimmst du ja halt den anderen. Und dann hast du irgendwie einen Mirror in Frankreich oder in Schweden oder sonst irgendwie. Also die verteilen es ja auch, aber da ist nicht der Grund, irgendwie den Ausfall oder eine Ausfallzeit zu minimieren, sondern ganz einfach auch um Bandbreite und Traffic irgendwie so ein bisschen zu verteilen. Also klar, wenn ich in Deutschland sitze und ein Download aus, was weiß ich, China ist ein ganz schlechtes Beispiel, aber aus den USA starte, habe ich natürlich längere Laufzeiten, weil das Kabel ja auch ein bisschen länger ist. Wenn ich sowas nach Schweden, kann es genauso lang sein, kommt darauf an, wie der IP-Traffic dann geroutet wird, also über welche Netze der dorthin geht. Aber im besten Fall suche ich mir irgendwas in meiner Nähe aus, weil ich weiß, da ist halt irgendwie die Laufzeit von den kleinen Paketen, die da geschickt werden und empfangen werden, nicht allzu lange. Also wie gesagt, das ist aus meiner Sicht völlig normal in Anführungsstrichen für so einen Ausfall, der natürlich eigentlich nicht normal ist, aber der durchaus passieren kann. Aber es hat natürlich Ausmaß auch gehabt. Also das ist ja irgendwie schon eine größere Nummer gewesen.
Gab es hier in Deutschland übrigens auch mal. Ne? Das war einfach lange, das ist mir vor allem aufgefallen. Und dennoch haben wir im Blog so ein bisschen in die Glaskugel geguckt.
Na klar,
aber den Groundspeaker noch ein bisschen unterstellt.
Jein, also Auslöser war ja...
Unprofessionell das Arbeiten.
Na, was heißt unprofessionell? Also, wir hatten ja vor einiger Zeit mal diese wirre These, was passiert eigentlich, wenn? Ne? Das, was völlig aus der Luft gegriffen war. Und genau das passiert irgendwie eine Zeit später. Und da ist ja halt auch dann immer abzuwägen. Also war zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht klar, was eigentlich passiert ist. Also klar, wenn du völlig abgeschnitten bist, wie willst du denn kommunizieren, was eigentlich los ist? Das ist in der Tat ein Problem, aber es war natürlich auch nirgendwo Informationen und da kann man natürlich viel spekulieren, was wir an der Stelle allerdings nicht getan haben, sondern ganz einfach geschaut haben, was an Informationen zu beschaffen ist. Und die Informationen waren halt sehr dürftig und dann kommen halt grundsätzlich erstmal mehrere Szenarien in Frage. Und natürlich kommt bei sowas auch mal in Frage, also keiner weiß, hatten wir glaube ich schon mal in einem Podcast, wie wirtschaftlich stabil zum Beispiel das Unternehmen Groundspeak ist. Also das sind halt, klar ist das immer so Glaskugel gucken, ne? Aber das hast du halt auch mit ganz anderen Dingen, wo plötzlich von heute auf morgen irgendwas nicht mehr erreichbar ist, weil die Firma die Rechnung nicht bezahlt hat und die werden abgeschaltet vom Provider oder vom Hoster. Und ja, das ist halt, da haben wir schon Pferde vor der Apotheke und so weiter, ne? Ist ja so.
Wo du gerade die Informationspolitik ansprichst, die kam aber dann in Gang, oder?
Das fand ich einen der interessanten Aspekte irgendwie an diesem Ausfall, dass sich wieder einmal, Ausrufezeichen, Twitter dann als das Medium quasi etabliert hat, über das die Informationen flossen. Ne, also Twitter hat sich ja da tatsächlich zum einen bewährt, weil die Informationen sehr schnell verteilt wurden und auch nicht nur irgendwie in eine Richtung, sondern auch nochmal, ne, ist ja wie so ein Baum dann runtergegangen, bis auch der Letzte dann halt wusste, was da los ist. Und das ist auch so ein bisschen irgendwie das Ding, wo man natürlich auch schon schaut, was, oder andersrum, Twitter hat ja eigentlich eine ganz andere Ausrichtung. Also oben drüber steht ja immer dieses What are you doing? Was machst du eigentlich gerade? Und wird halt gerade in solchen Krisenfällen, also nicht nur bei Ausfällen, sondern auch bei politischen Dingen und bei was weiß ich was für Dingen, doch genutzt, um Informationen tatsächlich auch zu verbreiten. Klar musst du immer, das Thema hatten wir kürzlich beide mal zusammen, die Authentizität der Quelle irgendwie versuchen zu verifizieren. An der Stelle war es relativ klar. Das heißt, da gab es keinen Zweifel und von daher waren die Informationen erstmal zuverlässig und wie gesagt, sie konnten sehr schnell verbreitet werden. Und das muss man echt sagen, das haben die Groundspeak-Leute richtig gut gemacht, weil sie die Community haben teilhaben lassen an diesem Prozess. Also nicht nur gesagt, okay, da ist was und wir arbeiten jetzt dran, sondern in einer relativ hohen Frequenz auch Statusmeldungen gegeben. Also da sind wir jetzt bei und so weiter und so fort. Und das fand ich eine richtig gute Geschichte. Also das haben sie ganz gut gehandelt, fand ich. Das war
Wer ist angenehm. Jeremy Irish?
Der hat ja auch mal was geschrieben übrigens. Jeremy, Brian und
Michael.
Und, nee,
ich kenne bloß Michael from Groundspeak.
Nee, der hat die aber nicht geschrieben.
Doch. Michael from Groundspeak
hat. Ja, der hat ihm mal eine E-Mail geschrieben. Ich meine, aber von dem hast du keine Unterschrift.
Ah, echt? Der ist damit drauf?
Ja.
Das heißt, der ist total wichtig.
Ja.
Kannst du jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen? Wer ist denn das?
Ja, das ist einer von denen, die das Sagen haben.
Also drei Chefs gibt's und einer ist Jeremy.
Was ja bei denen, glaube ich, so ähnlich aufgeteilt ist, wenn ich da jetzt nichts Falsches erzähle, da kann man mich gerne korrigieren, wie das so bei New Economy Startups hier auch mal war. Du hast einen Chief Financial Officer, einen Chief Technical Officer und einen Chief
Executive.
Ja, genau, CEO fehlte mir noch, genau. Officer, die ja zusammen quasi die Geschäftsführung bilden. Also in Deutschland würdest du sagen, Geschäftsführer und zwei Prokuristen oder sowas. Ja. Und die schaukeln den Laden. Nee, fand ich aber eine krasse Informationspolitik, also die wirklich gut war. Also krass.
Da wüsste ich dann wiederum gern, wie es andersrum gelaufen ist. Also wenn man mal sowas wie Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, dann weiß man, das Allerschwerste ist es, auch selbst innerhalb eines Unternehmens, die Informationen ranzukriegen. Wobei der ist wahrscheinlich Chef genug, um einfach zu sagen, passt auf Leute, ihr sagt mir alle halbe Stunde, was ihr gerade tut.
Ja, ich glaube, also Groundspeak ist ja auch kein Riesenunternehmen, das ist halt so überschaubar, dass du da glaube ich an allen Dingen beteiligt bist in irgendeiner Form, also dass du alle Informationen auch immer hast, logischerweise, weil da hängt eine Menge dran und dadurch, dass es halt überschaubar ist, werden die Leute auch selber Hand anlegen, also es ist nicht so, dass man dann sagt, pass auf, du machst jetzt mal das und sagst mir in einer Stunde Bescheid, ich bin dann mal im Pool oder so.
Ja.
Sondern du fängst dann selber an, irgendwie zu rotieren und so weiter und so fort. Und
ja, aber gut, der wird ja nicht in der Nähe des Rechenzentrums gestanden haben. Oder? Der wird sich ja nicht auf dem Flur vom Rechenzentrum gesetzt haben.
wäre eine Variante, aber da hat er keinen Strom gehabt. Lange Akkulaufzeit. Stichwort Akku, hast du das Foto von dem LKW mit dem Akku-Pack, hätte ich fast gesagt, gesehen, mit dem Generator hinten drauf? Also in Amerika sagt man dann ja gerne Truck, aber an der Stelle war es tatsächlich ein Truck. Also ein Mörderteil, habe ich noch nie gesehen. Ein Generator hinten drauf, der sowas von gigantisch war. Ich weiß gar nicht, wo ich den gesehen habe, aber irgendjemand hatte ein Foto geblockt oder getwittert. Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich kenne so Notstromaggregate, aber die hätten, glaube ich, dann noch ins Führerhaus gepasst.
Ja, das kam jetzt im Zusammenhang mit...
Ja, das war da, um das Rechenzentrum halt wieder mit Strom zu versorgen, weil es wohl sich abzeichnete zu dem Zeitpunkt schon, dass es ein bisschen länger dauert. Und dann sind die mit so einem riesen Truck davor gefahren. Und ein Hammerteil. Holla die Waldfee.
Stimmt, auch dafür muss es ja Spezialunternehmen geben, ja, klar. Ne? Viel Strom dahin bringen, wo es keinen Strom gibt.
Genau, ich wäre sogar der Meinung, dass das ein Truck von einem der großen Provider war, weil logisch, wenn du so ein riesen Rechenzentrum hast und das ist wirklich riesig, was da ist, dann wirst du sowas vorhalten in irgendeiner Form. Also ob nun so ein fahrbares Ding ist noch was anderes, aber irgendwas musst du haben und das ist schon eine Nummer da.
Ich kenne das von einer meiner liebsten Blogseiten. Hostblogger lese ich schon ewig. Mhm. Manuel Schmidt ist Firmenchef der Firma Manitou, die unter anderem dadurch aufgefallen ist, dass sie nicht an der Vorratsdatenspeicherung teilnimmt.
Wir auch nicht. Also viele andere Rechenzentren auch nicht.
Finde ich schon ziemlich geil und damit auch offensiv wirbt. Und der schreibt ziemlich offen, habe ich den Eindruck, aus seinem Geschäftsalltag.
Ja.
Und da ich das schon sehr lange lese, gehe ich davon aus, dass das doch auch authentisch ist, was er da macht. Und der zum Beispiel hat jetzt gerade geblockt, dass sein neues Notstromaggregat demnächst kommt. Und das war ein Überseecontainer. Also der steht unten auf dem Hof.
Genau,
der steht unten auf dem Hof, ein Überseecontainer.
Genau. Das sind auch so ungefähr die Größen, die ich so im Auge oder im Ohr hatte. Aber das Ding da hat alles um Längen geschlagen. Also war ein Hammerteil. Sehr geil.
Naja, nee,
aber, können wir alle wieder. Aber genau, was natürlich ärgerlich ist, wenn du dann, also erstens war es ein Wochenende, das ist natürlich immer ärgerlich.
Extrem.
Aber es haben sich ja wieder so ein paar Dinge da dann herausgestellt. Also Punkt 1, man sollte seine Pocket Queries irgendwie über die Woche verteilen. Das muss ich sowieso machen, weil die 5 immer schnell aufgebraucht sind pro Tag. Aber richtig, richtig arm dran, glaube ich, waren insbesondere die Leute, die mit Online-Tools dann tatsächlich cachen. Ne? Also ja. Also sowas wie auf dem Android heißt das ja Geobeagle, wo du geocaching.com brauchst, sonst kriegst du keine Koordinaten.
Dann die vielen iPhone-Nutzer,
genau.
Die mit der iPhone-Application unterwegs sind. Oder diejenigen, die wie ich unterwegs sind mit Trimble, dem Geocaching-Navigator.
Und das ist natürlich dann echt übel, weil du nichts machen kannst. Und wenn du das halt immer nur mit so einem Online-Tool machst, hast du im Zweifel auch keine PQs irgendwo rumzuliegen. Und das ist natürlich dann schon finster. Aber das Wetter am Wochenende war natürlich auch so fantastisch, dass man auch mal den ganzen Sonnabend am Strand liegen konnte.
Ich glaube, es gab sehr verschiedene Varianten von Wetter in unserem Hörgebiet,
das
in unserem
Sendegebiet. Das hat mir ein Vogel gezwitschert, dass das auch heute wieder so war.
Ja, also an manchen Orten Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Luxemburgs hat man ja sogar unter Wasser gestanden.
Ja, allerdings. Nee, aber wie gesagt, also das fand ich von der Kommunikation von Groundspeak eigentlich ganz erstaunlich, dass das so funktioniert hat, dass Twitter sich so ein bisschen als Kanal, so ein bisschen ist gut, dass Twitter sich als Kanal irgendwie für sowas quasi zu etablieren scheint auch. Und dass man irgendwie durch diese Geschichte, oder ich zumindest, ich glaube anderen ging es auch so, auf so ein paar neue Seiten auch gestoßen ist, warum auch immer. Ich kann es mir nicht erklären, aber offensichtlich bestand da ein Zusammenhang, weil ich tatsächlich irgendwie eine ganze Menge von Google-Benachrichtigungen natürlich gekriegt habe zum Thema Geocaching und da tauchen dann plötzlich auch andere Seiten auf. Zum Beispiel, und jetzt kommen wir zu dem von dir vor etwa 45 Minuten eingeleiteten, aber nicht ausgeführten Thema, cachepirates.de. Eine Seite, die ich bislang noch gar nicht auf dem Schirm hatte, jetzt aber schon.
Cash Pirates Hamburg.
Genau.
Sehr professionelles Logo, ne? Sieht ziemlich cool aus.
Cooles Logo, ja.
Also, der Totenkopf ist eine Marke, der ist echt geil.
Ja, so ein bisschen Open Caching, ne?
Ja, aber das Ding unten finde ich gar nicht nötig. Also davon würde ich mich also ganz an einer Stelle trennen. Diesen Totenkopf alleine stehen lassen, der ist cool genug.
Und dahinter verbirgt sich dann nach der eigentlich ganz hübschen Startseite ein nicht mehr ganz so hübscher Shop, wo es momentan ein bisschen Behälter, ein bisschen Aufkleber, ein bisschen Sammelzeugs, ein bisschen Zubehör, ein bisschen Sets gibt. noch nicht so viel, aber ein bisschen was. Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, ob die Sachen nun teuer oder billig sind. Ich habe aber gesehen, dass viele Dinge tatsächlich mit Cash Pirates gelabelt sind. Mhm. Ne? Also es ist tatsächlich die Marke und gar nicht das Produkt dabei. Also das Produkt auch, aber das Produkt immer mit der Marke.
Du kaufst die Marke mit.
Richtig. Sowohl auf den TBs, als auch auf irgendwelchen Dosen, als auch auf irgendwelchen Aufklebern.
Aber es wirkt für mich so ein bisschen, aus Muggelsicht vielleicht nicht, aber nicht so aus dem inneren Kreis aufgemacht. Mhm. Ne? Weil so das Geheimnis der Geocacher, so eine Begrüßung mit einer ganz, ganz soliden Erklärung des Geocachings, schon alles sehr marketinglastig.
Ja.
So. Ja. Was ich nicht kritisiere, sondern nur feststelle, weil es auffällt in der Szene, ne? Weil ja viele andere sehr so auf das Du und dann ne, so ein bisschen hemdsärmlich daherkommen.
Ja,
wir kennen einander ja. Hey, du.
Weißt noch, damals, komm. Wir beide.
Ja, wir und die Walddusche.
Genau. Ja, und beim näheren Hingucken haben wir dann festgestellt, Punkt 1, das ist gar nicht so weit weg von hier, nämlich aus Hamburg. Mhm. Und Punkt 2...
Ja gut, das steht ganz oben drüber, da hatten wir...
Ja,
das haben wir relativ schnell...
Cash Pirates steht ja erstmal
da Punkt. Da steht Cash Pirates Hamburg.
Ja.
Und Hamburg ist größer geschrieben als Cash Pirates.
Ja,
du willst aber mich verkackeiern.
Wenn du mir einfach mal nicht ins Wort fällst, würdest du meinen...
Ich bin zu sehr amüsiert, um dir nicht ins Wort zu fallen.
Durchaus, um den Gedanken mal fortzusetzen, amüsanten, wenn gleich auch hin und wieder abstrakten Gedankengängen zu folgen.
Na, sag Nummer 2, dann haben wir es doch.
Ja, Nummer 2 ist, dass uns die Person durchaus bekannt ist.
Jo,
ja. Und das ist interessant, weil sich für uns gerade ein Kreis schließt.
Ne? Ja, also wir sind uns nämlich auch im Internet schon mal begegnet.
Durchaus, und wir sind uns meiner Meinung nach auch schon mal in der Blogwelt begegnet. Ich glaube nämlich, als wir das Thema, was diese Person damals bearbeitet hat, dass es dazu sogar Kommentare in dem Blog, was wir damals gemacht haben.
Natürlich, natürlich. Wir können es auch kurz beschreiben, ist ja kein Geheimnis. Als wir Schwerin gemacht haben, haben wir natürlich besonders auf Geschehnisse mit der Buga geachtet. Mhm. Die war ja damals noch relativ weit weg und wir haben so geguckt, wie sich das so alles entwickelt. Und unter anderem hatte irgendwann jemand die Domain buga-2009.de registriert und darauf, das war gerade hochgradig in, so eine 1-Pixel-Verkaufsseite drauf gebangelt. Und das fanden wir erst witzig und vielleicht sogar haben wir so einen kleinen Seitenhieb gegeben. Jedenfalls gab es dann eine kleine Diskussion mit dem Betreiber und das ist eben jener, der jetzt auch Cash Pirates Hamburg macht. Wir haben uns wieder vertragen, die Pixelseite gibt es nicht mehr und siehe da, was nicht zusammenhängt. Und siehe da, jetzt ist eine Cacher-Szene angekommen.
Ja.
Kuckuck.
Echt? Sehr genau. Buh. Nee, sehr interessant. Ja, wie gesagt, das war so ein Ergebnis auch von dem Ausfall bei Groundspeak. Oder eigentlich ja gar nicht bei Groundspeak, sondern
weißt du noch mehr Seiten, die du
sagst, die auch Seiten? Ja, die finde ich jetzt gerade nicht, aber ich wollte noch gerade zu einer anderen Geschichte kommen. Dieser Ausfall hat natürlich dafür gesorgt, dass das Interesse an dem Thema erstmal sehr groß war. Also was ist da eigentlich los? Und nicht jeder twittert bekanntermaßen oder einige twittern auch nicht mehr oder noch nicht. Das führte dann dazu, dass auf den entsprechend Geocaching-lastigen Seiten, ich habe es wieder erwähnt, Geocaching.
Wir reden die ganze Zeit über das
Geocaching. Naja, dass auf den Geocaching-lastigen Seiten was wollte ich eigentlich sagen?
Die Informationen weitergetragen wurden,
richtig,
die aus Twitter kamen und dadurch einer breiten Masse zugänglich wurden. Mhm. Denn die breite Masse hat ja wahrscheinlich nicht bei Twitter Jeremy Irish mitgelesen. Die kennt den gar nicht.
Bei Muss Twitter musstest du auch nicht,
den auch nicht
Jeremy mitlesen. Da reicht es schon, wenn du Lübecker Nachrichten Marktplatz gefolgt bist, weil irgendwann haben auch die das gehabt.
Wow.
Ja. Nee, aber hat natürlich dazu geführt und bei den Cyberberries ist mal eine Statistik zu sehen, wie die Zugriffe von 250 Seitenaufrufen dann plötzlich hochschnellen auf 2500, sich das Ganze also verzehnfacht hat, bevor es dann wieder aktuell da irgendwie gestern bei 500 Seitenaufrufen landet. Also ein richtiger Peak dann, der da einmal zu sehen ist. Ist natürlich klar, dem Informationshunger.
Na, da waren dann sogar die,
ich meine, das ist schon interessant.
Also da wir als Podcast uns ja notwendig auf die schon sehr, sehr netzaffine Seite der Geocacher zubewegen,
ja,
und nicht unbedingt die erwischen, die zwar geocachen gehen, aber sich sonst nicht so sehr im Internet rumtreiben, verkennen vielleicht auch die Menge derer, die eigentlich nichts weiter will als ein paar schöne Dosen suchen und die dann loggen. Und mehr nicht, auch nicht im Internet. Und die sind natürlich jetzt aber gekommen, weil sie ja ihre Dosen nicht mehr loggen konnten.
Ja, und irgendwas muss man ja machen.
Und dann haben die gegoogelt und dann haben die die Cyberberries gefunden.
Ja.
Und auch uns und ganz viele andere Blogs.
Ja.
Und so hat sich diese Information dann auch, du hast es ja vorhin erwähnt, so wurzelartig nach unten verflochten, mhm, sodass irgendwann wirklich jeder Bescheid wusste.
Und jetzt kommt nämlich noch eine Folge dessen, also wenn auch
in einem... Es klingt langsam so, als hätte uns gar nichts Besseres passieren können. Zum Test der Netzwerkstrukturen außerhalb geocaching.com.
Ja, also was ja so immer in den, was heißt immer, was in den Kommentaren auch schon so ein bisschen durchklang, ich werde jetzt mal meine Caches alle auf Open Caching stellen. Das haben tatsächlich hier auch etliche Leute gemacht. Ich weiß nicht, ob du auf Open Caching noch deine Benachrichtigungen aktiviert hast.
Moment nicht.
Ich habe das habe ich wieder gemerkt, also jetzt erst gemerkt, weil plötzlich, ich glaube, Dorfkind hat alle Caches nochmal da gelistet und ich wäre der Meinung, auch September morgen, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ploppten irgendwie übers Wochenende so 10, 15 Mails von Open Caching auf mit neuer Cache in deinem Suchradius. Und das waren dann alles Caches, die eigentlich auf geocaching.com sonst gelistet waren. Fand ich ganz interessant. Also man hätte ja auch erwarten können, dass jetzt jeder alle seine Dosen dort listet, aber natürlich abwarten erstmal, was passiert. Dann war relativ klar, was passiert ist. Damit war auch klar, dass das nicht von allzu langer Dauer sein dürfte, sollte, könnte. Und demzufolge war da die Parole eigentlich nur Füße stillhalten, das wird schon wieder.
Also mich hätten ja auch die SRK und die Pocket Queries gerettet.
Mhm.
Und zwar hole ich die automatisch per Mail ab aus GSAK, das erwähnte ich bestimmt schon. Und das hätte ich noch tun können, da hätte ich sozusagen die letzten mir noch holen können, die habe ich noch nicht abgerufen. Und dann wäre ich mit einer relativ soliden Datenbasis hier in der Gegend zumindest unterwegs gewesen.
Ja, also schön fand ich auch so etliche Kommentare zu der Thematik, also Traveling Jack zum Beispiel, das ist ja mal wieder typisch, erst schreien alle nieder mit IT und dann heulen sie rum, wenn die IT wirklich da niederliegt.
Wozu man den nicht-Blog lesenden Leuten sagen muss, dass wir ein Video gepostet haben von Pigor und Eichhorn, Nieder mit IT,
ja,
ein Song.
Oder Kai Breker, der glaube ich bei Alex Schweigert kommentiert hatte, sind jetzt auch alle meine Dosen weg.
Das ist süß.
Ja, das fand ich auch sehr klasse.
Der Herr war übrigens hier, der Herr
Breker. Das habe ich, ja, also...
Und war nicht hier.
Ja. Man hätte ja auch mal auf dem Cover und so...
Ja.
Dies ist ein
Vorwurf. Finde ich fast ein bisschen unanständig, ja.
Ja. Nee, aber das war dann schon eine interessante Diskussion, die sich hier überall durchzogen. Nee, spannendes Thema und zum Glück ja wieder gelöst, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich der Betreiber wäre, an meinem Hosting-Housing-Konzept irgendwas ändern würde. Also ganz ehrlich, ich würde nichts ändern.
In diesem Fall können Sie ja wirklich überhaupt nichts dafür.
Also. Nee, sie können nichts dafür, aber man könnte natürlich jetzt in Versuchung kommen zu überlegen, ob man tatsächlich irgendwo Co-Locations aufmacht oder ob man das nochmal irgendwo außerhalb hin spiegelt oder was weiß ich was. Aber im Endeffekt, ich würde es nicht machen, weil das ist tatsächlich ein Kostenfaktor und vom Aufwand her einfach, boah.
Ich gehe davon aus, dass sie schon in einem Rhythmus, der deutlich unter einem täglichen liegt, also irgendwie stundenweise oder so, die gesamte Datenbasis irgendwo hinschaufeln, oder?
Schon, aber das wird innerhalb des Rechenzentrums passieren. Also du wirst dir nicht deswegen...
Ja, stimmt, wenn ein Erdbeben, Gebäude kaputt, ja, dann könnte schon...
Ja.
All unser Geocaching weg sein.
Nicht deswegen am anderen Zipfel von Amerika nochmal zur Sicherheit irgendwas anmieten, wo du nur dumme Daten hinspiegelst. Also, boah, nee, das, also ich würde das nicht machen.
Wozu ich, jetzt habe ich kurz einen Hänger.
Was willst du denn transportieren? Hast du einen Umzug?
Nein, ich wollte jetzt gerade auf, ich hatte jetzt gerade einen brillanten Gedanken. Aber der muss so brillant gewesen sein, dass er irgendwie Einfluss gehabt hätte auf den Lauf der Welt und deswegen darf ich den nicht aussprechen. Ich weiß es nicht.
Okay.
Ist einfach verschwunden.
Ja.
Wollte was sagen. Jetzt habe ich es wieder.
Verdammt.
jetzt habe ich es wieder. Mhm. Und es war scheiße, überhaupt nicht brillant. Mhm. ich wollte erzählen, dass mir bei Apple die Art und Weise sehr gefällt, in der sie dich über Backup aufklären. Mhm. Also es wird zwar schon vermehrt unter Usern über Backup nachgedacht, geredet und so, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da so Freunde, die nicht so computeraffin, dass die sich irgendwie darum Gedanken machen. Dass sie, dass es in ihrer Vorstellungswelt ist, dass es Pling machen kann und ihr halbes Leben ist weg.
Ja.
Alle Fotos, alle Dokumente. Ne? Das ist den Leuten, habe ich mir wirklich nicht bewusst. Und da fährt Apple eine sehr angenehme Strategie, dir die ganzen Varianten zu erklären, ganz genau. Zum Beispiel auch, was ich bisher immer nur von einem Administrator-Kumpel mal gehört habe, habe ein Backup außerhalb deines Hauses. Ne, am besten jeden Abend nimmt der Geschäftsführer sein kleines Köfferchen mit und da ist deine Festplatte drin und da ist sozusagen der Grundstock drauf, den du immer haben musst, egal was passiert.
Naja, also Kern ist bei vielen Leuten, glaube ich, das Thema E-Mail, also E-Mail und Kontakte damit, was man ganz klassisch damit lösen kann, dass man beispielsweise E-Mails zwar abholt, aber nur per IMAP. Das heißt, dass das in die Datensicherung von dem Mail-Server dann mit aufgenommen wird. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich auch mache. Das heißt, nur per IMAP und dann natürlich auch nochmal so wegsichere in gewissen Zeiträumen, die ich selbst definiere. und ansonsten ist es halt alles, was, wie du schon sagst, was tatsächlich essentiell ist, irgendwo hinzulegen. Dazu gehören nicht unbedingt Fotos, aber sowas wie
für Privatpersonen schon.
Lebenswichtige Dinge, ja.
Also Fotos ist schon so eine Sache, wenn du mal im wirklichen Leben denkst, ne? Also sozusagen Papierfotos.
Ja.
Die verlierst du nur, die kommen nur weg, wenn du abbrennst.
Ja, klar.
Ne? Also nur, wenn was ganz Schlimmes passiert.
Hast du dir früher auch nicht die negative oder die Bilder nochmal bei der Bank ins Schließfach gepackt oder sowas?
Ja, so schlimm muss es ja auch nicht sein. Also eine Wechselplatte ist jetzt auch keine Bank im Schließfach vergleichbar.
Ja, also die Frage, welchen Aufwand man betreiben will, ne? um sowas zu machen. Also wenn klar, du kannst auch alles komplett sichern und dann das Backup irgendwo im Wald vergraben und die Koordinaten
und die anderen können ihr Backup dazu tun.
genau. Aber ja, es ist halt tatsächlich eine Frage des Aufwandes. Also ich bin der Meinung, man sollte tatsächlich das, also immer dieses Szenario, das hat mir auch geholfen, irgendwie so Backups überhaupt für mich einzutanken, das Szenario, was passiert, wenn diese Kiste plötzlich weg ist?
Ja.
So, und worauf kann ich verzichten und worauf kann ich nicht verzichten? Dann bist du ganz schnell dabei, was ist der Kern deiner digitalen Identität oder deiner Arbeit auch oder sowas. Und dann weißt du, was du mindestens sichern musst. Alles andere ist dann optional.
Ja.
Und auf Fotos kann ich nicht mehr verzichten, weil von denen gibt es immer noch Abzüge überall. Also,
ja, das mache ich nie.
Ja, also
ich habe keine dabei.
Ne? Foto als Bilder kleben ist halt viel schöner, als auf dem Bildschirm zu starren. Ja, findest, muss ich mir mal anhören.
Findest du?
Ja, nee, finde ich nicht. Aber das ist die Argumentation, mit der man mir zu diesem Thema entgegenkommt.
Nein, aber ich will also Filme, also hier so Filme, DVD-Geschichten sichere ich nicht. Das halte ich für Quatsch, die kriegst du zur Not irgendwo wieder.
Ja.
Musik sicher ich begrenzt, also nicht super diszipliniert, sondern eher so immer mal wieder. Mhm. Dokumente logischerweise komplett, alles was geht. Mhm. Und bei E-Mail und Co. Sorge ich auch dafür, dass das einfach nochmal auf dem Server liegt.
Mhm.
Nee, seit ich einen Laptop habe, ist das für mich essentiell. Also am großen Computer hatte ich immer noch mehr Gefühl von Sicherheit.
Mhm.
Ne, dann hätte da ja auch eine Platte aussteigen können.
Ja.
Aber beim Laptop denke ich immer, der wird rumgetragen, der kann geklaut werden. Das wäre schon, also das Gefühl finde ich, ist, seit ich einen Laptop habe, stärker ausgeprägt, eine Datensicherung besitzen zu müssen.
Was machst denn du morgen um 14 Uhr?
Das kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass ich arbeite.
Ansonsten würde ich dir empfehlen, dass du dich morgen um 14 Uhr im Seebad Bansin am Haus des Gastes einfindest. Da ist nämlich angesagt Schnitzeljagd für Bansin,
ja?
Usedom. Die wunderschöne Usedom-Insel.
Ich habe dich unterbrochen, da gibt es was?
Da gibt es etwas unter dem Thema die Schnitzeljagd für Groß und Klein mit Satellitenunterstützung. Anhand von Koordinaten müssen die Ziele gefunden werden. Das ist ein Plakat, was uns zugespielt wurde. Vielen Dank, lieber Christoph. Informantenschutz nennt man das. Man sagt nicht den Nachnamen. Lieber Christoph aus dem
Umland. Einwohner 742.
Ja. Das ist ein Plakat, was auf der Insel Usedom hängt und Leute motivieren soll, am Familienwettbewerb Wer findet den Schatz zuerst teilzunehmen. Kinder ab 10 Jahre steht mit drauf. Mhm. Ja, also, Kleine warte mal, meine nicht. Zusammen sind 10, genau. Und Mindestteilnehmer 3 Personen. Und dann geht's ab in den Wald. Vermutlich.
Die auch eine bestimmt Variante, keine Dosen ausgelegt haben für die Sache.
Das nehme ich auch stark an. Also die Leute, die Dosen auf der Insel Usedom im Umfeld vom Seebad Bansin haben, sollten mal gucken, wer da am 16. Juli alles lockt.
Genau.
Ja.
Nee, also, muss man ja nicht gut finden, ne, wenn die eigenen Dosen durch kommerzielle Wandertouren gefunden werden.
Ja, es steht nichts drauf, dass es Geld kostet, aber es ist zumindest ja ein Marketinginstrument, mit dem man versucht...
Wer bezahlt es?
Ja, letztlich schon. Nee, aber dass es auf Usedom jetzt zum Thema wird, wundert mich nicht. Wundert mich eher, dass es so lange gedauert hat, weil Usedom zum einen relativ gut betuppert ist, wenn man sich das so anschaut, zum anderen...
Die auch tolle Kescher da.
Ja, das stimmt. Zum anderen die, wie heißt sie, Usedom Tourismus GmbH, UTG, relativ affin ist für solche neuen Themen. Und da hat es, glaube ich, ein bisschen gedauert. Aber interessant, dass die das jetzt so thematisieren und da Plakate in die Landschaft hängen. Und Ja.
Bei Usedom muss ich sofort an den Strand denken. Und als ich neulich am Strand lag...
Ist Usedom noch irgendwas anderes?
Ja, das Achterwasser. Und als ich neulich am Strand lag auf Usedom, da taperte so ein Typ vorbei und hat mit Metalldetektor den Boden durchsucht.
Aha.
Es gibt echt Leute, die laufen am Strand lang und suchen mit Metalldetektoren Sachen.
Ja, interessant.
Weißt du, was die da suchen?
First Germany. Stimmt, falsche Koordinate.
Aber sozusagen wäre die Ausgaben für einen Sachensucher, für einen Metalldetektor scheut. Der kann ja auch einfach sein Android-Handy nehmen, sagt Mika.
Sagt nicht nur Mika, sagt auch der Mobile-Blogger aus Österreich, sagt auch Android-Pit, die, diese App.
Mika hat es mir gesagt. Also mir hat es Mika gesagt, so rum.
Ja.
Also du kannst jetzt gerne andere Quellen nennen, aber
ich... Nee, ich hatte es schon gelesen, aber nicht auf dem Mobile-Blogger, den Mika. Mika. Die Werbung Miket. Von damals ist ja immer noch irgendwie, die hat man im Ohr, ne?
Nee.
Wo so ein silberner Mercedes durch die...
Hackine.
Ja, Micha Hackine. Durch die Wälder prescht und ja, ne, so etwas ja, rasant ja, ja. Und mit Staubwolke und die Einwohner immer so, Mika. Ja. Dann hält das Auto irgendwo und sie steigt aus. Mhm. Frau Hackine. Ja. Michaela.
Weil nämlich jeder mit so einem Ding heizen kann.
Ja, genau. Zurück zum Thema.
Was war das Thema?
Das war Metalldetektor. Genau. Gab es auch ein Video auf Android Pit, wo Fabienne das mal getestet hat. Mhm. Der dann aber zu dem Ergebnis kam, funktioniert nicht so richtig. Ne? Große Abweichung, hast du nicht gesehen. Beim Mobile-Blogger gibt es auch nochmal ein Video. Verlinken wir einfach für die Leute, die ein Android haben. Ich glaube, das ist noch einer außer mir. Schöne Grüße nach Ort, den wir nicht mehr sagen dürfen. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte jedenfalls.
Also mich würde es auch echt wundern, wenn es weil es wurde ja gesagt, mit dem Kompass wird das gemacht. Ne? Ja. Würde ja aber bedeuten, dass dieser Dreckskompass von jedem Metallteil abgelenkt wird, das irgendwie in seiner Nähe ist.
Ja.
Und dann ist dieses Ding ja völlig unbrauchbar. Man braucht ja einen Kompass, der schon irgendwie, wo ich nicht Schlüsselbund Meter weiter habe.
Wenn du irgendwie den passenden Ring am Finger hast, an dem Klasse. Finger, mit dem du das Handy trägst, ist der Kompass dann eigentlich für einen Eimer. Also,
das ist ja nicht schön.
Theoretisch.
Das ist ja alles andere als schön.
Ja.
Nee, dann ist das vielleicht doch nur ein Gag. Aber ein hübscher Gag. So ungefähr wie dieses iPhone-Bier,
ja.
Ne, was du austrinken kannst.
Mhm.
Oder auch bei Würfelspielen schüttelst du ja das iPhone. Also, das finde ich schon nett. Die haben, finde ich, mit dieser Technologie schon einiges Hübsches angestellt. Und ich meine, so albern das ist, ich finde es schon cool, wenn man dieses Bier austrinkt aus dem iPhone.
Es gibt ja auch hier so eine App, wo du halt eine Waffe simulierst, ne? Wo du dann so quasi Pumpgun das Ding so schüttelst und dann kannst du halt, ne? Und so ein Quatsch.
Ganz so viel Unfug damit.
Da, also gegen sowas bin ich ja.
Ja, hoch amüsant. Nee, finde ich
gut. Ja, ja. Metalldetektor.
Gesehen davon ist natürlich zum Musizieren ganz toll.
Das was?
Zum Musizieren ist es ganz toll.
Ja. Zumal es die BPM-Zahlen nicht ordentlich.
Apropos, ja, das war das auch nicht übrigens.
Ja, das war die falsche App. Hier liegen immer noch Dinge, die wir gerne verschicken würden, aber nicht können, weil die Adressen fehlen.
Genau. Und darunter leiden ja all die, die uns ihre Adressen schon mitgeteilt haben.
Weil wir ja keine Einzelpöstchens rausschicken wollen, um unseren Postmeister nicht zu lange zu knechten, sondern das lieber am Stück machen würden. Und da würden wir einfach diejenigen, die jetzt schon wissen, wer gemeint ist, bitten, ihre Adresse schleunigst an podcast@dosenfischer.de zu senden.
Also wir meinen die, die kommentiert haben unter diesem bestimmten Beitrag, wo es Blogs zu gewinnen gab.
Genau. Blogs.
Die Kommentare darunter.
Also das ist ernst gemeint mit der Adresse und es gibt auch was zugeschickt. Also wir vernichten die Adresse danach auch.
Ach so, falls das der Grund sein sollte, dass, also, ja, kann man schlecht,
ja. So. Also wir vernichten den Ausdruck der Adresse hinterher.
Und löschen alle E-Mails, die damit zu tun haben. Und den Postmeister, setzen wir so eine schwarze Brille auf, durch die er nichts sieht.
Unser Postmeister ist die Person unseres Vertrauens, also für den Ding und die
Handlung teuer. Das Wort Postmeister impliziert Vertrauen. Mhm. Also wenn einer unfehlbar ist, dann die Post.
Ja.
Ich meine, er hat sich ein bisschen verschoben, aber eigentlich war es mal nicht,
aber unser Postmeister ist es. Also. Und übrigens, wenn ihr mal eine gute Brille braucht.
ja, Gramo ist nicht weit weg.
Und da gibt es auch Caps und Graboer Küsschen. Gibt es den Werksverkauf bei den Graboer Küsschen. Also wer da übrigens mal in der Nähe ist, das ist ein absoluter Geheimtipp, weil bei den Graboer Küsschen gibt es nicht nur Graboer Küsschen, da gibt es auch eine ganze Menge andere Sachen, die produzieren und da gibt es auch hin und wieder mal so Beta-Tests quasi zu kaufen von Produkten. Echt für einen Schnäppchenpreis und man kann sich da durch den, also der Werksverkauf ist ein Lost Place, in dem Kartons stehen, würde ich mal sagen.
Das stimmt. Ne?
Und, aber es lohnt sich da mal durch die Proben zu fressen. Also das mache ich auch sehr gerne. Einfach nur hinfahren und ach, was dies denn, was das denn und dann wieder gehen. Ich bin hinterher pappensatt. Ich bin vollgeschmiert ohne Ende, weil das klebt ja auch alles. Ja, wir weichen schon wieder ab.
Und außerdem,
das ist nicht Geocaching.
Und außerdem liegen in, hier, das, aber es ist wirklich, wir empfehlen ja auch Orte, an denen man schöne Caches suchen kann.
Und auch
außerdem liegen in Grabo lauter schöne Caches.
Das hatte ich ja schon gesagt.
Alles voll. Mhm.
Aber schön, dass du es nochmal wiederholst und damit ja indirekt auch nochmal bestätigst, dass meine Aussage.
Ich habe dir ja nicht zugehört, deswegen weiß ich ja nicht, dass du das schon gesagt hast.
Das ist ja schon klar. Was hast du gesagt? Ja.
Mhm. Das ist ein grundlegendes Prinzip hier in diesem Raum.
Ja. Sag mal. Warte mal, wie komme ich jetzt dahin? Ganz einfach, ich klicke hier unten rein.
Assoziiere, frei. Lass deinen Geist in Indien sein.
Ja. Pokern.
Oh, das hat
Pokern und Cashen.
Gar nicht mein Thema. Ich finde, ich lehne ja Glücksspiel ab.
Ja gut, das ganze Leben ist ein Glücksspiel. Also.
Aber jetzt nicht hier so küchenphilosophisch werden. Philosophisch werden. Nee, ich meine so Sachen, wo man dann auch süchtig wird nach uns. Das finde ich gut.
Nee?
Nee.
Ja, schade. Gut, dann sagen wir also nichts zum Cacherton 2009, der da stattfindet am 1. August 2009 und der GC1MB54 zu erreichen ist, beziehungsweise unter einer URL, die wir noch im Blog veröffentlichen. Sagen auch nicht, dass der Cacherton Germanicum MMIX 2009. Gut, ne? Wie ich das?
Ja.
In Mathe war ich echt ein Arsch.
Das ist so altgriechische Bildung.
Hier. Ja, genau. Oh, das war eine schwierige Zeit damals, die altgriechische.
Humanistische meine ich natürlich. Humanistische Bildung mit Griechisch und Latein.
Genau. Das ist mittlerweile ja schon irgendwie so eine quasi bekannte Veranstaltung, auch wenn das für mich jedes Mal wieder neu ist und ich mich reinlesen muss in die Thematik. Aber findet statt am 1. August. Findet statt im Harz und zwar Stadt und Ziel ist beim Ramada Hotel 4 Jahreszeiten Hahnenklee. Ich habe mich immer gefragt, 4 Jahreszeiten ist ja eigentlich eine Kette, wusstest du das? Also es kann ja jeder sein Hotel zum einen 4 Jahreszeiten nennen und es gibt ja etliche 4 Jahreszeiten Ketten, habe ich gelernt.
Ja.
Aber das nur am Rande.
Hm? Ich hielt das immer für
eins. Also.
4 Jahreszeiten.
Ist schon klar, Ramada ist der.
Ramadan heißt das.
Hm. Nee, schon.
Oh. Ist schon wieder soweit? War der Ramadan nicht im Winter? Bei uns Winter?
Kann mir irgendjemand diesen Typ vom Hals halten? Ich
wenigstens Mittwochabend, so ab 20 Uhr.
Eigentlich erwähnt, dass
ihr könnt euch doch mit ihm verabreden. Oder ihn einfach hier rauslocken, dann kann ich alleine die Nummer
ein produzieren. 300. Ein Garmin Oregon 300.
Und was er jetzt erzählt, liest er alles nur ab. Ich hab's auswendig gewusst.
Ja, natürlich lese ich das ab. Es gibt auch 2 Hotelgutscheine für ein 4-Sterne-Sporthotel im Deister.
Ja. Und es gibt diverse Sponsoren. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Musik und Pipapo, wie wir hörten.
Pietpapo heißt das.
Pietpapo.
Es konnte nämlich im Rahmenprogramm Mr. Joe Pete Cocker gewonnen worden. Wir werden.
Gewonnen werden können sollen.
Ja, Pete. Ja. Pete Joe, Mr. Pete.
Ja.
Mr. Pete. Alias Joe Cocker, nein.
Interessant finde ich, also das müssen wir uns nochmal von Olaf tatsächlich erklären lassen, das Thema an sich, weil für mich ist es, wie gesagt, jedes Jahr neu. Ich weiß, dass wir schon mal was drüber gemacht haben, aber Olaf schreibt, neu ist auch die Auswertung. Erstmalig wird die Track-Aufzeichnung zur Auswertung mit herangezogen. Wir haben ein Auswerteprogramm geschrieben, das Punkte für erreichte Wegpunkte, Stationen vergeben kann oder Punkte abziehen kann. Und jetzt kommt's, falls die Höchstgeschwindigkeit überschritten wird,
ja.
Ist ja kein Laufwettbewerb. Recht hat er.
Das heißt, es wird also, aber dann könnte man es doch einfach komplett aus der Wertung nehmen, oder? Es ist völlig Wurst, wie schnell man den Cash absolviert hat.
Du meinst den Zeitfaktor aus der Wertung nehmen?
Ja, weil wenn das
egal ist. Cashathon klingt ja auch so ein bisschen, dass da Zeit eine Rolle spielt, ne?
Ja.
Aber das finde ich schon interessant, weil ja deine Durchschnittsgeschwindigkeit, und dann bleibst du halt noch ein bisschen stehen, um deine Durchschnittsgeschwindigkeit wieder zu senken.
Also du darfst rennen, aber du musst dann zwischendurch ein bisschen stehen bleiben.
Genau.
Nee, wird da wahrscheinlich nicht funktionieren, weil er wird tatsächlich die Geschwindigkeit als Maß der Dinge nehmen. Ja. Wer weiß, wir haben die Software nicht geschrieben.
Genau, Link gibt es im Dingenskirchen im Beitrag zum Podcast.
Ansonsten sagen wir aber immer gern GC-Codes, nämlich GC1MB54.
Wie ich schon erwähnte.
Aber das war lang.
Ja, nee, du warst damit beschäftigt, mich hier abzulenken.
Du hast dich doch hier eben an die Hörer rangewanzt.
Und wer wird hier gerade beim Pokern abgezogen? Auf Twitter? Das ist immer gefährlich, ne, wenn man nebenbei Twitter anhat.
Ja, hab ich nicht.
Hast du nicht?
Bei Twitter wird jemand beim Pokern abgezogen? Ist Twitter doch gefährlich?
Ja.
Nein. Den dicken Olli hat's voll erwischt, oder?
Wieso?
Der ist so... Wie sagt man, wenn jemand... Abhängig ist ja, das klingt ja so negativ. Der ist so drauf.
Ein Trophy?
Auf Twitter.
Was hast denn du genommen? Ich bin so auf Twitter.
Ja, also... Und großartig. Also das legt eine super Performance hin. Also wenn ich lese, dann ist das immer eine
genau, Quelle der Freude. Das war die entscheidende Einschränkung, wenn ich lese. Und das hat bei mir stark abgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe auch ein paar Unfollows tätigen müssen, weil mir einfach das zu viele Nachrichten innerhalb zu kurzer Zeit waren.
Mein großes Problem ist, ich bemerke gerade, dass mein Alltag alles andere als originell ist. Also ich habe einfach nichts zu twittern.
Nee. Das, glaube ich, ist genau der Punkt. Der Alltag, glaube ich, ist genauso originell wie bei allen anderen. Möglicherweise schaffst du es nur nicht, die Originalität herauszustellen. Ja. Schon mal drüber nachgedacht?
Mir steht, ja, das mag sein, dass sozusagen mir da das Händchen für fehlt. Andererseits lebt Twitter ja auch davon, dass ich relativ viel preisgebe. Da weiß ich auch immer nicht so ganz genau, ob...
Ja. Ob das
sein muss.
Da ist was dran, wobei du natürlich auch dir eine,
ich kann ja auch eine falsche Identität zulegen kannst.
Verstehst?
Sprich, ich heiße dann gar nicht so, wie ich heiße.
Das schon, aber du schreibst dann zum Beispiel, dass du
eine blonde 22-jährige Schönheit bist.
Nee, das Thema müssen wir nochmal anders angehen.
Die gerade den Nobelpreis bekommen hat.
Du kannst ja auf Twitter auch einfach nur mitlesen.
Ja, ne? Ich bin immer ganz, ich enttäusche ja so ungern Leute, aber immer wenn ich so neue Follower habe, und es sind nicht Werbefollower, sondern Leute so wie jetzt hier Windflüchter zum Beispiel, der sich gerade als Follower eingetragen hat, und dann enttäusche ich die, weil ich gar nichts twittere.
Ja.
Kann man nur hoffen, dass die ganz vielen folgen, und das fällt es dann gar nicht auf, wenn einer nicht twittert.
Oder den 2-3 richtigen mit dem entsprechenden Output von 500 Updates pro Tag.
Ja.
Ja. Das ist auch schön. Apropos schön. Schönen Dank auch.
Ja. Sagen wir so.
Was für eine geile Überleitung.
Ja. Also auf der nach oben hin offenen Dosenfischer-Skala ist es maximal eine 6. Es wird nach oben besser. Ne? Eins ist das Schlechteste.
Ja. Dann machen wir weiter.
Nee, eine 6, würde ich sagen. Nee, pass auf. Wenn du das nächste Mal kommst, ne? Was ja nächsten Mittwoch sein wird, ne?
Voraussichtlich.
Voraussichtlich. Würde ich dich um Folgendes bitten. Bringe doch bitte mindestens 4 Stahlstifte mit. Nägel. Ne? Mindestens 4 bitte. Und einen Hammer. Wenn du hast, auch 2 Hämmer. Und dann machen wir hier Schallschutz an die Wände. Und zwar totalen Luxus-Schallschutz. Mhm. Ne, wir sitzen, also ich muss euch das jetzt so vorstellen, zu meiner Linken ist eine Wand. Dieselbe Wand ist zu Abbas Rechten.
Weil wir also ich mach mal, wer jetzt Stereo hört, ungefähr hier ist die Wand und hier ungefähr sitzt Abba.
Genau. Bei mir ist die Wand, aber ich stütze mal. Hier ist die Wand etwa. Weil ich glaube, das ist nur so Stereo und nicht so.
Ja, wir können es auch mal drehen.
Nee, das ist für die Hörer total Verwirrung. Und diese Wand trägt natürlich nicht unerheblich dazu bei, dass es hier so knallt. Dass es so einen Hall gibt, so einen seltsamen. Dazu kommt noch, dass hier eine Ecke ist, auch von der Wand. Ach, das ist ganz schlimm. Jetzt haben wir über verschiedene Schallschutzvarianten nachgedacht und Bilder sind mir sehr empfohlen worden. Und als hätte das Wilmar geahnt, hat er uns Bilder geschickt, 2 Stück.
Und zwar nicht einfach nur Bilder.
Bitte? Es sind Fotografien unserer Köpfe, aber mit der Flöte am Mund und ich mit dem Mikro am Mund. Volle Pulle Großaufnahme. Fotografien, ich vermute, leicht gefotoshoppt und dann als auf so Leinwand ausgedruckt und auf einen richtig festen Bilderrahmen gespannt. Mhm. Also ist es eigentlich so cool, dass man sich selber gar nicht hinhängen dürfte, weil das so ein bisschen ist wie mit einem Pfeil auf dem Bauch rumlaufen, der nach unten zeigt und sagt, groß.
Mhm. Ja.
Also, wenn wir uns das selber hinhängen, ist das fast schon grenzwertig.
Nicht nur fast.
Weil wir können ja jetzt nicht anders, ne? Da wir uns das nicht ausgedacht haben, sondern jetzt nur sozusagen Nutznießer dieser wunderbaren Aktion sind. Außerdem ist es der schönste Schallschutz, den ich mir denken kann.
Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr.
Du hast mich übrigens noch gar nicht gefragt, warum du das Werkzeug mitbringen sollst. Und den
warum soll ich das Werkzeug mitbringen?
Weil ich sowas nicht im Haus habe.
Die Antwort wusste ich doch schon vorher.
Ja, aber die Hörer vielleicht nicht.
Ach so.
Die haben gedacht, hey, jedermann hat einen Hammer und ich habe keinen Hammer. Mhm.
Nee, ist klar. Ja, das heißt, die werden dann hier an die Wand genagelt.
Das wollte ich dich fragen. Ich meine, es kann ja auch sein, dass du sagst, du möchtest mein Porträt gerne bei dir hängen haben, zu Hause.
Die Wand, ist,
würde,
die Wand ist hier.
Und ich würde deins also dann hier hinhängen müssen.
Ist optimal,
um ich da. Würde deins dann hier hinhängen müssen.
Ja.
Müssen. Müssen.
Du, lass mal. Also, ich glaube, die Bilder sind hier gut aufgehoben.
Oder es hätte ja auch sein können, dass du deins bei dir. Ne? Das ist einfach deine, wenn du deine Frau davon erzählst, die dann sagt, das kommt ins Bad neben den Spiegel oder so. Oder hinter den Kühlschrank oder in die Kammer.
Ja. Red ruhig weiter. Das würde ich sagen, war so eine 1,5.
Auf der nach oben offenen Dosenfischer-Humorskala.
Ja, eindeutig.
Nee, stimmt, wir haben überhaupt noch nicht drüber geredet. Also, aufhängen werden wir sie auf alle Fälle.
Ja. Also, Wilmar, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, so geil, so geil.
Ja, so geil. Ich habe es geschrieben schon.
Du hast es schon geschrieben, ich habe es jetzt vorhin erst gesehen, bevor wir cachen waren. Geocaching ist unser Thema. Habe ich sie gesehen.
Das sind aber 2 Fotos von 2 Cachern übrigens. 2 Geocachern, die in ihrer Funktion als Geocaching-Unterhaltungskünstler
genau, die auch noch
fotografiert wurden.
Über das Geocaching gerade singen bzw. spielen.
Ja.
Oh, das ist ja so. Ne?
Wir machen uns total zum Obst, indem wir auf diesen einen Kommentar so sehr eingehen.
Sind wir auf einen Kommentar eingegangen?
Nicht ja, sie doch, nein, das wissen doch auch. Also wenigstens 2 Leute lachen sich jetzt nicht in Ast, sondern sagen, was für Idioten hätten sie doch links liegen lassen können.
Ja, natürlich sind wir Idioten.
Das geht alles gegen dich, D-Buddy.
Ja.
Wo wogegen das Geld, das wir Stefan monatlich überweisen, geholfen hat. Ne?
Ja, das stimmt.
Der hat ja geschrieben, ich würde die immer hören, egal worüber sie reden. Ja, ja.
Nee, es hat geholfen auch schon, dass wir irgendwie in Bremen da die LED-Lenser, diese X21 gekauft haben.
Ja.
Ne? Also seitdem hält er die Klappe wunderbar.
Auch schön, dass er die Legende einhält. Mhm.
Die Verträge liegen im Bankschließfach, ne?
Ich glaube, die liegen im selben Rechenzentrum, wo geocaching.com gehostet wird.
Ja.
Die haben wir Jeremy geschickt.
Genau.
Deswegen haben wir auch seine Unterschrift. Können wir die jetzt eigentlich scannen und wahllos Checks ausstellen?
Nee. Hm? Nee, ich glaube, die Unterschrift, so wie die da ist, die ist wirklich.
Du meinst, er hat noch eine?
Die trägt erstens nicht seinen vollen Namen und zweitens ist sie auch noch verziert.
Na gut.
Geht nicht. Schade. Ja. Das
ist das ein guter Thema Zeitpunkt?
Geocaching. Verdammt.
Ja, wir waren auch schon mal souveräner, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber auch da kommen wir wieder hin. Spätestens dann, wenn wir nur noch über
das Geocaching reden. Da waren wir auch nüchtern.
Hast du getrunken heute?
Nee.
Deswegen?
Ich wollte sozusagen eine weitere Ebene einführen.
Ja, nee, ist schon klar. Ich hab's schon verstanden. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle.
Klasse, dass ihr durchgehalten habt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Grüße aus dem Zwischen den Küchenstudio nach draußen in die Welt.
Nach Luxemburg.
Nach Österreich.
In die Schweiz.
Nach Bayern.
Sicherlich wird es auch den einen oder anderen Hörer in Kanada geben.
Nach und alle anderen, die uns kennen.
Tschüss.
Tschüss.